ARD. Unter dem Gras darüber. 11.
Rosetten ist total evangelisch. Es gab bei uns einen Katholiken, das war unser Doktor, aber der war kein Rosetter, es war ein Fremder. Und wenn dann jemand gestorben ist, war es einfach so, dass das ganze Dorf da total dran beteiligt war. Wir waren etwa, ich würde mal sagen, 950 bis 1000 Einwohner ungefähr. Und da war aber wirklich jeder dran beteiligt. Und es war auch so, dass die Toten, die Verstorbenen in der Regel, also wenn sie nicht so schwer krank waren, dass sie ins Krankenhaus mussten, zu Hause gestorben sind und im Haus geblieben sind. Ich kann mich gut erinnern, als meine Schwester gestorben war und auch als meine Mutter gestorben war, da wurde ein Zimmer total ausgeräumt und da stand der Sarg mitten im Zimmer aufgebahrt und zwar geöffnet, also nicht geschlossen, sondern offen. Und da ist einfach jeder, der dann gekommen ist, auch zum Sarg gegangen. Und am Abend vor der Beerdigung, das war der sogenannte Wachabend, hat sich das genannt, da ist man die ganze Nacht am offenen Sarg gewesen. Da wurden Stühle und Bänke im Kreis herumgestellt und das ganze Dorf ist nach und nach gekommen und gegangen, um also sich vom Toten zu verabschieden. Und dann hat man da gesessen und hat miteinander gesprochen. Es wurde auch gesungen, natürlich kirchliche Lieder, bis zum nächsten Morgen. Und am nächsten Tag, wenn die Beerdigung war, blieb der Sarg offen, bis der Pfarrer kam. Der kam ins Haus. Und dann wurden die Toten ausgesegnet. Und dann, wenn der Pfarrer kam, wurde der Sarg erst zugemacht. Und wenn der Sarg rausgetragen wurde, das war dann jetzt wieder der Aberglaube dort, da wurden die Blöcke, wo der Sarg drauf stand, umgeworfen, damit nicht der nächste Sarg draufstehen sollte. Also das überhaupt, der Aberglaube ist auf der Kurschinierung und am Wasser sowieso sehr, sehr groß geschrieben. Und mein Vater selbst war für meine Begriffe unglaublich abergläubig. Die Toten haben sich irgendwie in einer Form gezeigt. In irgendeiner Form. Da hat man das, da blieb eine Uhr stehen oder da ist eine Tür aufgegangen oder es gab irgendetwas, wo man gesagt hat, oder was auch weit verbreitet war, man hat's gerochen. Es war für uns eigentlich etwas ganz Natürliches. Wir haben auf der Kurschinierung auch als Kinder, haben wir ja sehr viel auch schon mit Tod und Sterben zu tun gehabt, denn es sind eigentlich fast in jedem Jahr Leute ertrunken bei uns. Und das waren Sachen, die wir von Kindesbeinen an wussten. Das gehörte da zum Leben. Das war das harte Leben auf der Kurschinierung und das haben wir auch so hingenommen.
Ich bin 1924 geboren und zwar im Tessin in Ascona, wo meine Eltern 8 Jahre vorher aus Berlin sich hingezogen fühlten, weil sie die sogenannten, heute würde man sagen, das sind Aussteiger gewesen. Mein Vater und meine Mutter stammen aus Pommern. Mein Vater stammt aus einer richtigen Arbeiterfamilie mit 7 Geschwistern, wo der Vater gerne dem Alkohol zugetan war und die Mutter für die 7 Kinder fantastisch wohl gesorgt haben muss. Ich habe sie selbst leider nie kennengelernt. Und der Großvater von mir ist mal über eine Brücke betrunken gegangen und ist da in Köslin im Pommern, also richtig abgesoffen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat eben meine Großmutter diese Kinder großgezogen und mein Vater ist dann als ganz junger Mann nach Berlin gegangen und hat da auf Ingenieur studiert und hat das dann aber abgebrochen und hat sich sehr für Kunst interessiert und war ein überzeugter SPD-Wähler der damaligen Zeit schon. Und meine Mutter stammte aus einer pommerschen Offiziersfamilie. Die Mutter ist sehr früh gestorben an TBC. Und der Vater hat dann seine beiden Töchter in ein Mädchenstift nach Potsdam gebracht, so wie das damals so unter Offizieren wohl üblich war. Und seine beiden Söhne, die kamen auch in irgendeine Kadettenschule. Und meine Mutter war auch sehr an Kunst interessiert und sie hat meinen Vater bei einer Dichterlesung kennengelernt.
1926, im Hochsommer, kam ich zur Welt in einem Berliner Arbeiterviertel im Norden des Weddings. Es war ein Straßenzug, der Anfang des 20. Jahrhunderts erst bebaut wurde mit großen Berliner Mietskasernen, wobei ringsum große Baulücken bestanden, die durch Kleingärten ausgefüllt waren, sodass unser Straßenzug, die sogenannte Krücke deshalb, weil es mit einem Knick begann an einem großen Kastanienbaum, weil diese sogenannte Krücke wie eine felsige Insel inmitten vieler Gärten lag. Und das war etwas idyllisch und gab dem Ganzen ein dorfähnliches Gepräge. Die Leute, die da wohnten, kannten sich zum großen Teil. Viele hatten, nachdem sie eingezogen waren, andere nachgezogen, sodass viele Verwandtschaften bestanden zwischen Mietern in den einzelnen Häusern.
Also geboren bin ich am 16.12.1918. Meine Mama hatte eine sehr schwere Geburt. Denn es war ja Notzeit 1918 und sie war Kartoffelstoppeln gewesen und hatte den Kartoffelsack auf dem Rücken, steht am oberen Ende von der Kellertreppe und eine Hausbewohnerin sagt, ich helfe Ihnen, heb den Sack an und sie purzelt die Treppe runter. Sie hat sich zum Glück nichts getan, aber aus mir ist in ihr drin ein Wickelkind geworden. Und ich war mit der Nabelschnur umwickelt. Und als ich geboren wurde, hatte sie es sehr schwer und ich wog nur 2,5 Pfund, wurde in einen Schuhkarton gesteckt und in die Ofenröhre geschoben.
Bei den Geburten gab es nur Hebammen, da gab es nie einen Arzt. Sondern es war eine Komplikation, da musste man ins Spital gebracht werden. Den Kaiserschnitt, das kann ich mir gar nicht erinnern, dass jemand gekriegt hat. Da ist man halt bei der Geburt gestorben, wenn es nicht gegangen ist.
Mutti und Vater möchte ich nicht sagen, Erzeuger, die hatten vorher im Mai geheiratet und er hat immer geschimpft und hat gesagt, stell das Bike auf den Balkon. Und es war ja schon Dezember. Und dann ist er nach Ostpreußen hoch zu seiner Familie und ich habe dann auch nie was von ihm so weiter gehört. Gell? Und er hat auch nur ab und zu mal was gezahlt.
Mein Vater war Schlosser und arbeitete in einer Fabrik. Er hatte aber eine etwas höhere Schulbildung. Und sein Vater, der besaß in Halle an der Saale ein größeres Gasthaus. Mein Großvater starb 1921. Daraufhin wurde das ganze Objekt verkauft, es besteht noch. Dann setzte die Inflation ein und der Kaufpreis war im Grunde genommen nichts mehr wert. Ja, daraus ergab sich aber prinzipiell, dass mein Vater einerseits unmittelbar zur Fabrikarbeiterschaft gehörte, andererseits aber geprägt war von einer bürgerlichen Ethik damaliger Zeit. Mein Vater war in der Hinsicht nie engstirnig, nie kleinkariert, aber ein Moralist und hat entsprechend auf uns eingewirkt. Und er war geistig sehr interessiert. Er wurde dann, als die Weltwirtschaftskrise einsetzte, für 7 Jahre arbeitslos bis 1935 hin. Und die Arbeitslosenzeit, die verbrachte er so, wie es mir heute von vielen Arbeitslosen wünschen würde. Er war bestrebt, sich zu bilden. Und das an uns Kinder weiterzugeben, vor allen Dingen habe ich davon profitiert. Ich bin, das hätte ich vorher mit erwähnen können, der jüngste von 6 Geschwistern. Da ich ja nun ständig noch zu Hause war, habe ich am meisten von meinem Vater in der Hinsicht mitbekommen.
An meinen Vater selbst habe ich leider nur ganz wenig Erinnerung, weil er gestorben ist, als ich 4 Jahre alt war. Da waren meine Eltern aus Ascona zurückgegangen nach Berlin, weil mein Vater eben schon schwer krank war und in der Charité medizinisch versorgt wurde. Und da haben wir ganz kümmerlich gelebt. Das war, als ich in Berlin in der Flottweltstraße, werde ich nie vergessen. Das war, muss zu der Zeit gewesen sein, wo eine wahnsinnige Arbeitslosigkeit in Berlin herrschte. Und ich mich mit meinen Geschwistern, ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, die beide älter sind als ich, und ich war die Jüngste. Und wir gingen dann tagsüber, wurden wir in einen Kindergarten gebracht. Und wenn ich mit meinen Geschwistern so nachmittags um 4, 5 nach Hause ging, erinnere ich mich daran voller Schrecken. Das ist eine ganz frühe Kindheitserinnerung, dass ganz viele Männer immer auf der Straße standen. Und in unserem Hausflur auch immer Männer übernachteten, die schliefen dann. Ich sah dann immer nur so wie so Kleiderbündel rumliegen. Und ich hatte eine panische Angst davor. Und das waren natürlich Arbeitslose, wie ich nur dann später wusste. Also das muss sehr schlimm gewesen sein. Und also als dann mein Vater starb an Krebs, war das für meine Mutter sicher eine Tragödie, denn sie hatte 3 Kinder und alles, was in der Schweiz gewesen war, hatten sie aufgegeben. Und sie stand da und hatte nichts, ne?
Meine Mutter kam aus einer Landarbeiterfamilie. Diese Familie ist von Oberschlesien her nach und nach bis nach Berlin gewandert, um Saisonarbeiter auf Gütern zu machen und so weiter. Aber meine Mutter war sehr belesen. Ihr Vater war auch eine Leseratte. Allerdings hat er diese primitiven Groschenromane vom Räuberhauptmann Rinaldi, hat meine Mutter mir erzählt und so weiter. Die hat er geschluckt und seinen Kindern vorgelesen abends. Und meine Mutter war, das ist jetzt keine Schönfärbung, hochintelligent. Sie sollte Lehrerin werden, aber aufgrund der Armseligkeit ihrer Familie nun wiederum musste sie mitarbeiten und wurde dann Näherin. Und von beiden Eltern, meine Mutter war auch sehr lustig, sie war nie unterzukriegen. Sie hat, als mein Vater arbeitslos war, hat sie den Unterhalt der Familie durch Näherei, durch Zeitung austragen und was anfiel, mit gesichert, denn die Arbeitslosenunterstützung war ja sehr gering. Und ich kenne meine Mutter eigentlich nur tätig. Und wenn sie nichts zu tun hatte, dann saß sie in der Küche auf dem noch etwas warmen Herd, der sogenannten Kochmaschine, mit einem Buch in der Hand. Und hat dort bis in die Nacht rein gelesen. Mein Vater hat jeden Pfennig, den er irgendwie erübrigen konnte, das war rechtlich wenig, dafür genutzt, hinter der Berliner Universität von solchen Altbücherkarren, ganz billig wissenschaftliche Bücher zu kaufen und sich damit eine kleine Bibliothek eingerichtet, die ich deswegen erwähne, weil das nun nicht unbedingt typisch war für die Bewohner in dieser Arbeitergegend. Mein Vater hieß da scherzhaft Professor.
Ja. Mein Vater hatte ein Herrenbekleidungsgeschäft von seinem Vater übernommen. Das war allerdings eine etwas unglückliche Lösung, denn mein Vater war nicht vom Fach. Und letzten Endes hat es eben dann doch Konkurs gemacht. Es waren ja damals in den 20er und 30er Jahren auch sehr schwere Zeiten. Nach außen hin haben wir immer den Standard zu wahren gewusst. Wir hatten eine Hausgehilfin, weil ja meine Mutter im Geschäft mitgearbeitet hat, natürlich ohne Entgelt. Aber immerhin, unseren Status hat es sehr gehoben, dass wir eine Hausgehilfin hatten. Wir sind auch jedes Jahr in Urlaub gefahren, unter großen Entbehrungen. Aber das hat eben zu unserem früheren Lebensstandard dazugehört. Und darum hat mein Vater das auch so lang als irgend möglich durchgehalten. Aber sonst war unser Leben schon recht ärmlich. Wir haben erstens immer in zu engen Wohnungen gewohnt. Ich hatte nie ein Zimmer für mich. Viele Jahre lang wohnte eine Tante von mir, eine Schwester meiner Mutter, nach dem Tod ihrer Eltern bei uns. Dann habe ich mit dieser Tante zusammen im ehemaligen Speisezimmer gewohnt, mit einem großen Buffet und einer großen Kredenz und schweren Stühlen. Und da konnte man halt gerade noch zwei Notbetten reinschieben. Und das war mein Kinderzimmer sozusagen. Zum Spielen war praktisch kein Platz.
Die Arbeitslosigkeit war, ja, ich möchte fast sagen, in das Stadtleben integriert. Es ist schwer vorstellbar, aber es ist so, in den Parks und auch an den Straßen waren teilweise Tische aufgestellt, damit die Arbeitslosen da sitzen konnten und Karten spielen oder sich unterhalten konnten. Also man hat die Arbeitslosigkeit durchaus zur Kenntnis genommen, aber die wurde zur Kenntnis genommen, fertig. Und das hat eine sehr große Rolle für die ganze Entwicklung, auch nach der sogenannten Revolution gespielt, dass die Menschen der verschiedenen Klassen wirklich nichts voneinander wussten.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass wenn man mal in so ein Stadtviertel von Berlin kam, wo also eine andere Bevölkerungsschicht lebte, dass man da lange, lange, lange Schlangen, nicht nur vor irgendwelchen Bäckerläden oder Fleischerläden so, sondern vor allen Dingen vorm Arbeitsamt zum Abholen der Arbeitslosenhilfe. Bilder, die man jetzt manchmal am Fernsehen in etwa wieder sieht, aber die waren damals schlimmer. Das kam aus Amerika rüber geschwappt, diese furchtbare Wirtschaftskrise, und dann ging es bei uns los.
Es war wirklich die schlimmste Zeit, die sich jemand vorstellen kann. Es sind mindestens im Tag 20, wir nannten sie Bettler, gekommen. Die hatten, wenn wir nicht mehr konnten, weil wir selber kein Geld hatten, man hat 2 Groschen gegeben. Und da hat derjenige immer ein kleines Kreuzerl, ganz klein, an der Tür gemacht. Der Nächste hat schon gewusst, da habe ich was gekriegt. Der hat dann so lange gebettelt, bis er wieder was gekriegt hat. Weil es war furchtbar. Es waren Musiker, die besten Musiker auf der Straße. Da hast du das schönste Konzert hören können. Es waren Ingenieure, die haben bezahlt, dass sie eingestellt wurden. Die mussten im dunklen Anzug, ohne dem konnten die gar nicht ins Büro gehen. Die Leute am Land konnten noch von dem leben, was sie angebaut haben. Da war es nicht so krass wie in der Stadt. Die Menschen waren wirklich reif, wenn jemand versprochen hat, bei mir geht es dir besser. Die haben gesagt, schlechter kann es nie mehr werden.
Also auf jeden Fall, es war eine Zeit, wo ich mir sagte, was ist eigentlich los? Aber mein Vater erklärte mir, dass er aus der Arbeit weg musste und er hatte keine Arbeit mehr. Er musste also sich auch irgendwie verdienen. Da wurde er Vertreter von irgendwelchen Firmen und ging von Haus zu Haus, Treppauf auf, Treppab ab, und wie sich das so für einen Vertreter einer Firma gehörte. Da handelt mit allem möglichen Zeug. Mit Marmelade, Konfitüre, Keks, Radio, Staubsauger, was da so damals so üblich war. Ja, und das dauerte gar nicht lange. Da kam plötzlich ein Mann ins Haus und sagte, er muss auf die Möbel ein Kuckuck kleben. Ich sagte mir, ein Kuckuck kleben, wieso kleben? Ein Kuckuck singt doch eigentlich, nicht? Na, also mir war das komisch, ich ging rein und hatte so ein paar Zettel in der Hand. Und da klebte er auf die Hinterwände des Schrankes und das und dorthin. Ich guckte hin und das war gar kein Kuckuck. Das war einfach ein Stück Papier, drauf war ein Stempel und eine Unterschrift. Naja, es war so, dass nach und nach alles rauskam aus unserer Wohnung. Weil er hatte sich verschuldet. Naja, das hing mit der Weltwirtschaftskrise doch offensichtlich zusammen. Anders war es ja wohl nicht zu erklären. 1930 war die große Weltwirtschaftskrise. Also flogen viele Leute auf die Straße. Manche mussten ihren Laden zumachen, gingen bankrott. Naja, auf jeden Fall, es war eine bittere Zeit. Und wir zogen von Emmerich nach Duisburg. Naja, und wir kamen dann in ein Haus. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich fällt uns das nicht auf den Kopf. Das war in Duisburg Lahr. Das ist ein Arbeitergebiet. Und da hat ja unten drunter die Kohle rausgebuddelt worden war, war der Boden abgesunken und die Häuser standen zum Teil schief. Also wir zogen ja trotzdem in so ein Haus. Von innen war einige, naja, Aussichten auf den Himmel gegeben. Also ein bisschen eigenartig, hatte mir das etwas anders vorgestellt. Aber es war einfach tatsächlich, die Mauer stand ein ganzes Stück ab und wurde von außen gestützt. Also das war ein ziemlich arges Leben und wir hatten also nicht allzu viel, auch nicht zu essen. Das kam noch dazu. Aber naja, es ging die erste Zeit ging es wohl noch. Und nun kam das aber doch wohl so, da es ja mit der Krise immer weiterging, wo nichts praktisch verdient wurde. Mein Vater rannte die Treppen rauf und runter. Und wir konnten die Miete offensichtlich nicht mehr bezahlen. Und das war das Ergebnis. Da kommt plötzlich ein Möbelwagen und sagte, machen Sie mal hier Platz. Wir müssen alle Möbel runterschaffen. Wieso denn das? Ja, wieso? Was heißt denn das? Das wird versteigert, das Zeug hier. Der Vater hat Schulden. Und meine Mutter stand da und weinte und naja, mein Vater war gar nicht zu sehen. Auf einmal stellte sich heraus, und das war die Tragödie für meine Mutter, mein Vater hatte sich aus dem Staube gemacht. Stellen Sie sich das mal vor. Eine siebköpfige Familie, also 7 Kinder und meine Mutter hatte sein Rasiermesser genommen und dann hatte unten in den Briefkasten 10 Mark reingelegt. Und war nie wieder gesehen. Einfach verschwunden.
Ja, also ich hatte schon irgendwie eine sehr außergewöhnliche Kindheit. Sie waren nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Also ich weiß, dass wir immer sehr wenig Geld hatten und dass der Gerichtsvollzieher kam. Ich weiß sogar noch den Namen von ihm. Das war ein Herr Rose. Und der war ungefähr so normal, heute würde man sagen, so ein normannischer Kleiderschrank. Und meine Mutter war eine ganz zierliche Kleine. Im Übrigen eine sehr schöne Frau. Ein bisschen skurril und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also sie war auch eine sehr ungewöhnliche Frau. Und meine Mutter hatte aus der Asconeser-Zeit die Angewohnheit, alles sehr flache Möbel zu haben. Wir hatten, weiß nicht, woher wir überhaupt Möbel hatten, wahrscheinlich vom Sperrmüll heute, ne, würde man sagen. Und aber das war alles in ganz zart orangerot. Meine Mutter strich alle Möbel selbst. Und was sehr ungewöhnlich war, wir hatten zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, also so zart orangefarbene Stores, die wurden dann in der Badewanne gefärbt. Und das war für die damalige Zeit auch, also das war sehr ungewöhnlich. Und so wurden eben auch alle Stühle abgesägt, die Beine, dass sie so alles so niedrig waren. Tische niedrig, Stühle niedrig. Und dann wurden so Matratzen übereinander gelegt, dass so 2 gerade, die waren dann auch niedrig. Und da wurden dann so Tücher drüber gelegt. Und wenn Herr Rose kam, dann meine Mutter, denn ich werde nie vergessen, wie der immer auf diesen winzigen, zu niedrigen Stühlen, dieser Koloss von Mann, der mochte aber meine Mutter wohl sehr gerne. Und der kriegte dann immer auch irgendwas angeboten. Die Gastfreiheit meiner Mutter war sehr groß. Und es ging immer ganz friedlich eigentlich ab. Aber irgendwo klebte dann mal ein Kuckuck. Das sah ich schon, so eine Plakette. Aber das hat mich als Kind nicht weiter gestört. Es wurde ja nie laut oder nie dramatisch. Und irgendwie hat meine Mutter das dann damals immer noch geschafft, dann ganz offenbar doch irgendwelche Rechnungen zu bezahlen.
Meine Mutter hat so viel Berufe gehabt, die ist nur in ihrem Leben trotz der Notzeit damals 14 Tage arbeitslos gewesen. Also zum Beispiel war sie in Hohenschönhausen in der Emaillefabrik. Jetzt hat man ja wenig Emaillegeschirr und da bekam man bei der Arbeit immer so braune Hände. Und damit sie, wenn sie abends nach Feierabend nach Hause ging, die Hände in Ordnung waren, also nicht mehr braun. Und die waren ja nun angeritzt von dem Metall und so. Dann haben sie die Augen zugekniffen und die Hände in Salzsäure gesteckt, damit die Farbe dann ein bisschen von den Händen ging. Gell? Dann ist sie auch in einer Fabrik gewesen, wo die Patronen wieder entladen wurden. Also wurde die Patrone von unten angebohrt. Und da gab es jeden Tag Unfälle, weil das ja Bruchteile von Millimeterarbeit war, gell? Dann gab es also große Verletzungen und so weiter. Und da ist dann einen Tag mal der Opa ihr nachgegangen und hat gesagt, also komm zurück und da gehst du nicht mehr hin, gell? Und als Mutti noch in Leipzig lebte, da hat sie in einer Schaffellfirma gearbeitet. Da wurden die Schaffelle in der Elster in so ein Geviert zum, also damit sich das anhaftende Fleisch, was dann noch dran war, löste. Und dann hat man im Dezember, sie war klein und schmächtig, diese gefrorenen Felle rausgezogen, auf den Plattenwagen geschmissen. Und dann wurde das mit so einem Aufzug in der Fabrik da im Hinterhof hochgezogen. Da wurden die Felle dann gekämmt, gell? Dann war sie in einer Bügelei. Da hat man für die Gräber früher wurde ein großer Farnwedel genommen und dann die Blumen drauf gebunden. Und diese Farne mussten natürlich gebügelt werden, damit sie schön glatt waren. Und da gab es ja nur Bolzen, Bügeleisen. Also wurde in glühender Kohle der Bolzen aufgeheizt, bis er rot war. Und dann wurde er ganz schnell in das Bügeleisen geschoben von hinten und dann musste das gebügelt werden. Gab natürlich verbrannte Finger und so weiter, gell? Dann war Mutti Schuhverkäuferin. Da waren bis abends um 9 die Läden auf und sie wohnte bei Leipzig und war dann um 1 Uhr zu Hause, weil nach Ladenschluss, damals waren die Schnürschuhe, da mussten die wieder schön hoch zusammengeschnürt werden und schön aufgebaut werden. Und am nächsten Morgen musste sie früh wieder da sein und da hat dann Opa auch gesagt, also jetzt ist da Feierabend, das ist nix, gell? Thank you.